Annette und ich, wir waren letzte Woche für ein paar Tage in Siegen auf der Bibelschule. Mal sehen, ob es was gebracht hat. Aber es war ganz interessant. Wir haben so drei Sachen so mitgemacht. Und eine war Preparing for a Pastor, also Vorbereitung für Pastor zu sein. Und da haben die so Übungen gemacht, wie man so predigt. Jeder kriegte, oder ein paar Leute kriegten einfach einen Bibelvers. Und hatten 5 Minuten, sich vorzubereiten für eine Predigt von 5 Minuten. Und es war interessant, was dabei rauskam. Und dachte, Mann, oh Mann, ich gehe doch nicht zur Bibelschule. Ist mir viel zu hart, muss ich viel zu viel lernen. Bleib lieber da, wo ich bin, weiß ich, was ich habe. Aber Tobias geht's gut. Und er kommt übernächste Woche mit noch 2 anderen Bibelschülern für eine Woche und macht hier einen Einsatz. Machen so praktische Arbeiten hier in der Gemeinde und so. Und mal sehen, was noch. Gut. Apostelgeschichte, Kapitel 5. Jesus, wir wollen dir einfach danken dafür, dass du uns dein Wort aufschließt. Dass dein Wort auch wirklich wegweisend für uns ist. Dass wir uns darin erkennen können. Und dass wir nicht immer nur die Rosinen uns rauspicken können. Sondern dass du uns auch zutraust, harte Speise zu essen. Das uns auch zur Kräftigung und zur Stärkung dient, Jesus. Wir möchten dir die Zeit jetzt bringen, Herr, und dich bitten um deinen Segen, Jesus. Amen. Ananias und Sapphira. Ich meine, wir kennen dieses Stück. Hat man oft genug gelesen. Man macht sich auch seine Gedanken darum. Aber ich finde es immer wieder interessant zu sehen, dass was die Apostel erlebt haben, war hier eine Erweckung. Auf eine wahnsinnige Art und Weise. Ich denke, jeder würde sich freuen, wenn sich pro Tag 3000 Leute bekehren. Und Gott hat immer mehr und mehr Leute dazu getan. Und es ging ja auch in die verschiedenen Schichten hinein. Es haben sich Pharisäer, Schriftgelehrte bekehrt. Es haben sich Leute von der Straße bekehrt. Leute sind geheilt worden, dadurch haben sie sich bekehrt. Es war ein riesengroßes Spektrum der ganzen Sache. Und wenn wir so etwas haben, dann müssen wir eigentlich darauf achten, dass es eine Sache gibt, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Der Teufel sitzt nicht in der Ecke und sagt, wunderbar, segne sie und gib noch mehr dazu. Sondern der wird an irgendeiner Ecke anfangen zu bohren. An irgendeiner Ecke wird er anfangen, so seine kleine Saat zu setzen, die dann irgendwann auch aufblüht. Und das ist, für mich ist das hier ein Teil, wo Gott uns sagt, mir sagt, pass auf. Pass auf das, was du tust, auf das, was du denkst und auf das, wie du handelst. Es hat Auswirkungen. Und wir sehen das hier und an anderen Stellen, dass wir davon wegkommen müssen, dass Sünde eine Privatsache ist. Sünde ist keine Privatsache. Sie beeinträchtigt die Gemeinde, deine Umwelt, sie beeinträchtigt dich in deinem Leben und die Leute auch, mit denen du zusammen bist. Man merkt einfach, wie Menschen leben und was da kommt und was da ist. Du merkst das an dem Geist der Person. Für mich sind es immer wieder krasse Beispiele, wenn ich montags und mittwochs im Kaffeepott bin und wenn ich da hinten am Tisch sitze und mit Leuten rede und wenn ich in die Küche gehe und mit Eva oder mit demjenigen, der in der Küche ist, rede. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Du merkst einfach den Geist, du spürst es, manchmal riechst du das sogar. Und ich habe immer früher gedacht, Peter hat eine Macke, wenn er sagt, man kann den Geist riechen. Komm in den Kaffeepott, da kannst du ihn immer riechen. Da riecht jeder. Du merkst das und dein Geist zeigt dir das auch. Und diese Sensibilität ist wichtig, dass wir die behalten. Gott hat uns eine Sensibilität gegeben. Bei mir in meinem Leben war das so, dass durch den Alkohol diese Barriere zwischen Wahrheit und Lüge kaputt gegangen ist. Du merkst es bei einem Alkoholiker, du merkst es auch bei einem Junkie. Die lügen dir einen vor und die glauben das selber. Das ist bei denen einfach so. Das ist so. Die machen sich da gar keine Gedanken drüber. Weil die Sünde schon so normal geworden ist, wird die Sünde gar nicht mehr als Sünde erkannt. Was Gott zuerst schenkt, wenn du dich bekehrst, in den meisten Fällen jedenfalls, ist, dass diese Barriere plötzlich wieder aufgebaut wird. Und du plötzlich wieder ganz klar merkst, was Wahrheit und was Lüge ist. Du merkst es. Und es ist deine Entscheidung, dich dafür zu entscheiden, was du tust. Der Teufel kommt, der beeinflusst es auch, aber er sündigt nicht für uns. Die Sünde tust du. Das ist eine ganz wichtige Sache. Nicht ich. Nicht Gott, sondern ich tue das. Ich entscheide mich dafür, es zu tun. Ein Mann, aber mit Namen Ananias, verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du nicht alles als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und das ist der wichtige Punkt dabei, bis dahin erstmal. Sie waren wahrscheinlich begeistert von dem, was vorher gelaufen ist. Barnabas hat ein Grundstück und einen Acker verkauft und wahrscheinlich haben das Leute auch mitgekriegt. Und wenn etwas in die richtigen Bahnen läuft, dann kann der Mensch auch damit umgehen. Wenn jemand etwas gibt und er gibt das von freiem Herzen und andere Leute bekommen das auch mit und du redest mit dem, dann merkst du, es ist nicht wichtig für ihn. Das merkst du auch ganz schnell, dass er nicht stolz darauf ist. Der wird nicht in die Gemeinde kommen und sagen: Also ich habe jetzt 25.000 Euro für die neuen Räume, ich möchte gerne einen Stuhl in der ersten Reihe mit meinem Namen machen. Das wird er nicht sagen. Aber manchmal ist es so, dass Menschen einfach Segen sich auch erkaufen wollen. Ich meine, die Erlösung kannst du erkaufen in der katholischen Kirche. Bis heute ist es immer noch so, dass du dich freikaufen kannst von deiner Sünde. Das kannst du bei Gott aber nicht. Und wahrscheinlich waren sie so davon beeindruckt, wie Ananias, Barnabas gesegnet worden ist, und sie sagen: Mann, das wollen wir auch haben. Und dann sind sie losgezogen und kamen, verkauften dieses Grundstück. Und es ist ja so, sie haben wahrscheinlich versprochen, wir geben alles Gott. Das ist wahrscheinlich ihr Versprechen gewesen. Und wir kennen das ja bei uns auch selber, ne? Mit vielen Dingen, die wir in unserem Leben haben, ne? Jetzt haben sie das Grundstück, das Gut verkauft, und dann haben sie das Geld in der Hand. Ich bin immer ganz froh darüber, dass Annette bei uns zu Hause das Geld verwaltet, nicht ich. Denn wenn ich es in der Hand haben würde am Ende des Monats und sehen würde, dass ich noch den Zehnten bezahlen würde, würde mir vieles einfallen, was ich mit dem Zehnten noch Gutes tun könnte. Ist immer so, ne? Neue Waschmaschine ist immer mal dran. Was wäre denn, wenn ich 10.000 Euro hätte, weiß nicht, was er gekriegt hätte, dann überlegen müsste, ich müsste 1.000 Euro, den Zehnten müsste ich dann abgeben. Also der Urlaub in Österreich wäre finanziert. Ein Teil eines Autos, vielleicht eine Reparatur. Man kann vieles damit machen. Und wenn man es in der Hand hat, dann ist die Entscheidung oftmals schwer, es wegzugeben. Und vielleicht ist es denen hier auch so gegangen, dass sie gesagt haben: Naja, wir müssen ja noch was zur Seite legen, geben wir vielleicht nur einen Teil Gott. Ein kleines Teil geben wir vielleicht der Gemeinde. Aber dieses Versprechen war da, dass sie alles geben wollten. Und ich denke, wenn er gekommen wäre und hätte gesagt: Hey, hör mal zu, Petrus, gleich von vornherein, wir werden jetzt nicht alles geben, sondern wir haben einen bestimmten Teil, weil wir das und das noch brauchen. Ich denke, dann wäre es kein Problem gewesen. Aber was er hier macht, ist, er sagt, Vers 4, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und dass du es verkauft hast, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er um. Er sagte hier auch vorher am Anfang, fragte ihn, später fragt Petrus auch seine Frau: Ist es so, dass du für das Geld es verkauft hast? Ja, für das Geld haben wir das verkauft. Sie bestätigt eigentlich auch noch die Lüge dazu. Und das Problem, was wir hier haben, ist, dass dieser ganze Fall ähnlich ist wie das, was wir, Geschichte kennen wir alle ganz gut, weiß ich nicht, ob alle, aber ich kenne sie ganz gut, lese sie öfters mal durch, Josua Kapitel 7. Die ganze Geschichte mit Ahan. Romeo. Eine andere Bibel als du. Die Geschichte ist, das Volk Israel ist gerade dabei, das verheißene Land einzunehmen. Sie haben es gerade geschafft, Jericho einzunehmen, eine der größten Städte, die es damals in dieser Gegend gab, auch eine sehr befestigte Stadt. Sie war nicht so leicht einzunehmen, und das lesen wir auch in der Geschichte, dass Gott sie eigentlich eingenommen hat, nicht das Volk Israel. Und weil sie diese Erfahrung gemacht haben, haben sie gedacht, naja, es geht weiter. Und somit sandte dann Josua einen Teil seiner Leute nach Ai, auch einer großen Stadt, auch einer befestigten Stadt, um sie einzunehmen. Und naja, Gott ist ja mit ihnen, gehen wir mal los. Das kostete ihm 36 Männer, weil Gott sie nicht segnen konnte. Warum konnte Gott sie nicht segnen? Weil Sünde im Lager war. Weil jemand im Lager sich etwas von den Sachen genommen hat in Jericho, wo Gott gesagt hat, vernichtet das alles, es ist gebannt. Es ist Sünde, wenn du es anrührst, vernichtet es. Ich will nicht, dass ihr es in eurem Lager habt. Und er war so begeistert, der Habter, von der ganzen Sache, dass er sich einfach was davon genommen hat und hat es dann in seinem Zelt begraben. Und Gott könnte plötzlich nicht mehr segnen. Verrückt. Warum nicht? Warum macht sich Gott abhängig davon? Das ist immer wieder eine Frage. Gott duldet keine Sünde in unserem Leben. Er möchte das nicht. Er möchte, dass wir uns entscheiden dafür, ein reines Leben zu führen, dass der Heilige Geist durch uns fließen kann und hinausgehen kann in diese Welt. Ich bin es immer wieder fasziniert in der Apostelgeschichte, was Gott durch die Apostel getan hat. Die haben keine Plakate aufgehängt und gesagt, heute Abend ist eine Heilungsversammlung. Die Leute wurden einfach geheilt. Am Vorbeigehen. Besessene sind frei geworden. Nicht, weil sie spezielle Versammlungen gemacht haben, sondern weil ihr Leben stimmte. Sie waren geheiligt. Ihr Leben war geheiligt. Sie waren nicht vollkommen. Keiner ist vollkommen. Aber sie lebten in der Vergebung. Sie wussten, was es bedeutet, Vergebung zu haben. Und sie versuchten, eben nicht zu sündigen. Das Herz war danach. Und wenn sie gesündigt haben, ist ihnen das Herz gebrochen. Dann wussten sie, ich habe versagt. Und was ich brauche, ist Jesus. Ich brauche die Vergebung. Dieser Zerbruch ist da gewesen. Was ist passiert? Was bringt eigentlich Sünde hervor? Was sind die Schritte, die passiert, wenn wir sündigen? Und da haben wir ein Beispiel in Kapitel 7, Vers 21 in Josua. Da steht, was sagt Achan, als er von den Leuten zur Rede gestellt wird? Er sagt, fangen wir mal an, Vers 20, da antwortete Achan dem Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israel, versündigt, denn dieses habe ich begangen. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, 50 Schekel schwer. Da lüstete es mich danach und ich nahm es. Ich sah mit meinen Augen, ich sehe etwas und ich möchte es haben, egal was es ist. Das ist der Wunsch, der hier in meinem Herzen wächst. Und solange wie das da drin ist und es noch nicht so aus ist, ist gar nicht die Gefahr. Aber wenn ich danach jappe, oh, ich muss das unbedingt haben, ja, unbedingt. Ich weiß so, ich kenne bei meinen Kindern, also mein Tobi ist da ganz extrem in mancher Hinsicht. Wenn der sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann will er das haben. Dann ist das, dann seine ganzen Gedanken sind nur auf diese Sache gerichtet. Ne, wo kriege ich das? Ne, kriege ich hier bei eBay günstiger? Kann ich da ersteigern? Wieder mal ein paar Schuhe oder eine Mütze oder irgendwie was? Also er ist richtig fixiert darauf, es zu kriegen. Und das ist bei uns doch eigentlich auch so. Wir binden das zwar in andere Bahnen, wie das vielleicht die Teenies machen, aber es ist doch in unserem Herzen auch so. Wir sehen. Und dieses Sehen bringt ein Verlangen in uns. Mann, das ist toll. Es gibt ja diese Reklame. Früher hat man ja so Experimente gemacht. Und heute ja noch. Früher hat man eine Zeit lang mal bei Reklamen im Kino hat man mal Coca-Cola oder ein Bier reingesendet. Und die Leute kriegten plötzlich einen Geschmack auf ein Bier. Wussten gar nicht, warum. Es waren Sekunden, Und das wird beeinflusst. Wir werden beeinflusst durch unsere Umwelt und unsere Sinne gehen darauf. Er sah, Ananias hat das Geld in der Hand gehabt. Er sah, wie viel Geld er hatte. Und er rechnete sich aus, was er damit hätte machen können. Es war doch keine Sünde. Er sah es. Und dann gelüstete es ihn, sagt bei Achan. Er hatte ein starkes Verlangen danach. Er wollte es haben. Es war wichtig für ihn. Es war wichtig für ihn, es zu haben. Ich will das haben. Diesen Mantel, dieses Silber. Es ist egal, was es kostet. Ich will es haben. Egal, was hinterher dabei rauskommt. Ich kenne das von mir. Wenn ich so richtig mal Japp habe, im Moment ist mein Zucker ganz gut eingestellt und das bedeutet, dass ich manchmal unterzuckert bin. Und dann komme ich mir vor, jetzt weiß ich immer, wie sich Hunde fühlen. Ich kriege mal so eine kalte Nase. Merke ich dann immer, meine Hände grippeln, meine Nase wird ein bisschen kühler und ich merke, ich bin unter. Wenn ich mich dann stickse, merke ich, ich bin unten. Und dann freue ich mich, weil dann kann ich so ein richtig schönes Stück Schokolade essen. Und dann manchmal sehe ich da und denke, vielleicht bin ich ja wieder unterzuckert. Dann kommt dann so der Wunsch da hoch, mal wieder unterzuckert zu sein, weil ich einfach so, weil gar nicht, weil das so schön ist, aber es geht um das Stück Schokolade. Kann ich mir auch so nehmen, aber es gelüstet dir danach. Du hast wirklich Bock drauf. Du wachst nachts auf, wenn du in solchen Situationen bist, wachst nachts auf und denkst, wo haben denn die Mädchen ihre Schokolade versteckt? Blödsinn. Und dann fängst du an zu suchen. Und wenn du es findest, spackst es zur Seite, weil du merkst, dein Zucker geht dann sowieso wieder hoch, ist sowieso egal, aber man muss ja konsequent sein. Aber das ist Gelüsten. Richtig danach, ich will es haben, ich muss es haben, es geht nicht anders, ich brauche das ganz einfach. Und gerade wenn wir Dinge in der Hand haben, dann kommt das ganz stark in uns hoch. Und dann kommt die Ausführung der Sünde, er nahm es. Ananias entschied sich dafür, es so zu machen. Pass auf, wir geben einen Teil dahin und den anderen Teil behalten wir und kaufen uns einen neuen Vorgarten oder irgendwas anderes. Blumen für den Vorher, was weiß ich. Aber wir geben nicht alles hin. Und Gott kann auch nicht so zimperlich sein. So eine kleine Sünde ist doch gar nicht so schlimm. Nur ein Bonbon ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. So ein schönes, süßes Bonbon, so schmecken. Ne? Ja, für dich kann das okay sein, aber für mich kann das andere Auswirkungen ganz einfach haben. Die Ausführung passiert dann. Und wir fühlen uns hinterher schmutzig und dreckig. Und gerade hier, in dieser Geschichte, die wir hier erleben, mit Achan ist, dass es durch die gesamte Volk Israel geht. Er hat sich ja nicht sofort gestellt und hat gesagt, ich bin's gewesen, ich hab's getan, sondern Gott musste Geschlecht für Geschlecht, Familie für Familie, musste vor Josua auftreten und Gott hat aussortiert. Ich weiß nicht, wie sich der Achan da gefühlt haben muss. Da muss ich mies gefühlt haben. Wäre er aufgestanden, hätte er gesagt, ich habe es getan, ich möchte um Vergebung bitten und ich glaube, Gott wäre so groß gewesen, dass er es getan hätte. Überhaupt kein Problem. Was ist denn eigentlich die Sünde, die Ananias gemacht hat? Ist es jetzt der Betrug an Gott? Oder was ist die Sünde? Ich glaube, die Sünde, die er begangen hat, war Stolz. Ich möchte das haben. Ich möchte, dass die anderen das sehen. Wie bei Barnabas. Ich möchte, dass die anderen das sehen, was ich gebe. Und das steht, alles, was er tut, das tut von Herzen, nicht den Menschen, sondern Gott. Und das, was wir tun, das sollen wir für Gott tun. Das brauchen die Leute nicht zu sehen. Und es soll nicht darum gehen, vor anderen Menschen gesehen zu werden. Die Bibel sagt, was du mit der Rechten hast, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Das ist wichtig. Und Stolz ist eine Sache, die zerstörend ist, die vernichtend ist, die kaputt macht. Und auch da gibt es eine gute Geschichte zu, die im Alten Testament, im Daniel, Kapitel 4. Es geht um Nebukadnezar. Nebukadnezar, der größte König eigentlich in der Geschichte damals, in der Zeit, König von Babylon, einer der größten Städte, die es damals gibt, eine prunkvolle Stadt, auch ein stolzer Mann. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, sage ich ja öfters mal, nach Berlin zu kommen, empfehle ich euch, ins Pergamonmuseum mal zu gehen. Da sind Teile der Stadtmauer ausgestellt von Babylon. Und wenn du das siehst, da kannst du sagen, Mann, das kann ich verstehen, dass der Mann stolz war. Der hat wirklich was geschaffen. Der hat was getan. Nebukadnezar hatte einen Traum, der sagte, dass Gott ihn abschneiden muss aufgrund seines Stolzes. Das könnt ihr nachlesen in Kapitel 4 ab Vers 16, wo Daniel ihm den Traum deutet. Aber was passiert dann? Nebukadnezar wird gedemütigt, geht raus aus seinem Königreich, wird abgesetzt als König, wird irre im Kopf, rennt tagelang durch den Wald, ernährt sich von Gras, frisst Gras wie die Kühe. Die Haare wachsen lang, die Fingerlege wachsen lang. Wer ihn gesehen hat, muss denken, er ist ein Irrer. Er war auch ein Irrer. Gott musste ihn demütigen. Jetzt gucken wir Kapitel 4, Vers 25. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. 12 Monate später nämlich erging sich auf dem königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Bin ich nicht ein toller Typ? Habe ich das nicht gut gemacht? Habe ich doch wieder hingekriegt. Wunderbar. Nach diesen Worten im Mund des Königs, da erklagte eine Stimme vom Himmel herab, dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie ein Ochsen und 7 Zeiten sollen über dich vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königstum der Menschen und es gibt, wem er will. Gott demütigt ihn. Und manchmal ist das, was Gott tun muss in unserem Leben, uns demütigen. Weil er gar nicht anders an unser Herz, an uns herankommt. Weil wir manchmal so weit weg sind von ihm, dass er gar keine andere Wahl hat. Und dann ist das manchmal hart. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir uns selber demütigen, wenn wir erkennen, dass Sünde in unserem Leben ist und wirklich bekennen und bereit sind, offen uns hinzustellen und sagen, ich habe das getan. Das ist hart, aber es ist wichtig für unser Leben, dann kann Gott in unser Leben hineinwirken. Und dann kann Gott uns auch wieder herstellen, erneuern, wenn wir das nicht machen und immer wieder auf unser Recht pochen, dann kann Gott nicht wirken in unser Leben hinein. Ich habe das im eigenen Leib erfahren. Viele Leute wissen das hier. Vor ein paar Jahren habe ich mein Ältestenamt abgegeben, weil Lüge in meinem Leben war. Weil ich eine Gebundenheit hatte, weil eine Sache in meinem Leben war, die immer wieder hochkam, obwohl ich schon gläubig war, Übertreibung und Lüge. Und Gott hat mir das gezeigt, ich habe das bekannt, ich habe es rausgegeben und mir war klar, ich muss mein Ältestenamt abgeben. Das war hart, das war schwer, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen, in der dritten, vierten Reihe zu sitzen, keine Verantwortung mehr zu haben. Und ich habe damit gekämpft, wochenlang. Bis Gott mir einfach gezeigt hat, ich kann ruhig werden da drin. Und dann habe ich gemerkt, dass ich alles abgeben konnte und sagen konnte, Herr, mein Leben gehört dir und ich mir, was du tust, ist richtig. Und dann konnte ich leben, dann habe ich Frieden auch gehabt, dann habe ich Freude auch gehabt. Und dann merkte ich, wie Gott anfängt, in mein Leben hineinzuwirken, Erneuerung zu bringen, mich zu reinigen, etwas anderes zu tun. Auf meine Familie zu achten, Priester sein zu Hause, da zu sein für meine Familie. Und das hat Spaß gemacht. Und dann nach 1 oder 2 Jahren kam dann die Leiterschaft, kam Peter und sagte, ich sollte wieder Ältester werden. Und ich habe gesagt, nee. Jesus, das musst du mir schon ganz klar zeigen, ob das wirklich so ist. Weil für mich war es so, wahrscheinlich nie wieder. Ist okay, habe mich drin gefreut. Und Gott hat mir gesagt, schlag nicht aus das, was ich dir gebe. Sei gehorsam und tu es. Gott gibt es wieder, nicht wir holen uns. Gott gibt es wieder. Was macht Gott hier mit Nebukadnezar? Kapitel, Vers 33. Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königsreichs kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn alle sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Er gibt Gott die Ehre, weil er erkannt hat, dass es nicht die Menschen waren, die ihn gedemütigt haben. Gott hat ihn gedemütigt. Und Stolz ist eine ganz dicke Sache, die wir immer wieder aufpassen müssen. Hervortreten. Ich möchte da sein. Ich möchte gesehen werden. Und Silalem kann mir da bestimmt auch nachfühlen. Manchmal stehe ich wirklich da draußen vor der Tür sonntags morgens, wenn ich den Bürgersteig fege und den Mist wegmache und denke, scheiße, keiner in der Gemeinde sieht es. Mist, blöd. Manchmal bist du einfach so drauf. Das ist nicht immer so. Aber manchmal ist es ganz einfach so. Ist nicht, also das denkst du nicht jedes Mal, wenn du das machst. Aber manchmal, wenn es dir nicht so gut geht, dann kommt das manchmal hoch. Aber das Gute ist, dass Gott uns einfach wieder zurückbringt. Er holt uns immer wieder zurück und das ist auch gut so. Ananias. Gott möchte etwas in unserem Leben tun. Und er kann es nur tun, wenn wir frei sind für ihn. Wenn wir die Waffen, die wir manchmal haben, wirklich vor ihm ablegen. Und hier geht es auf eine brutale Art und Weise. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Das ist ein brutales Ding. Aber interessant ist, wenn wir hier drin lesen, Petrus sagt kein Wort darüber. Er stellt sich nicht hin und sagt, Ananias, ich sage dir jetzt, wenn du nicht die Wahrheit sagst, wirst du in den nächsten 10 Minuten hier zusammenfallen und tot. Sonst sagt er nicht. Wir sehen hier kein Wort darüber gesagt, was da steht. Das hat Gott getan. Das ist ein Wirken Gottes. Und hier sehen wir auch einen Unterschied zu der Geschichte in Josua Kapitel 7. In Josua Kapitel 7 hat Gott das Volk genommen als Richter über Achan. Sie haben ihn gerichtet und sie haben ihn verbrannt und umgebracht. Hier greift Gott selber ein, durch seinen Heiligen Geist. Er greift ein und er übernimmt das Richten. Nicht wir, nicht die Menschen, nicht die Gemeinde, nicht Petrus, nicht die Apostel, sondern Gott greift ein. Die Autorität Gottes, die so wichtig ist eigentlich für unser Leben. Wenn wir diese Sätze hier lesen, wenn wir diesen Abschnitt lesen, muss uns eigentlich bewusst sein, dass wir es mit einer Autorität zu tun haben. Und Gott lässt nicht zu, dass wir mit ihm spielen. Er möchte das nicht. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der allmächtige Gott. Es ist unvorstellbar eigentlich für uns. Aber wenn wir dann sehen, wie oft wir in der Gefahr sind, einfach zu spielen, dann wird es einfach auch gefährlich für uns. Gott kann nicht das tun in unserem Leben, was er eigentlich tun möchte. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass man ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ergeben hatte. Da richtete Petrus sein Wort an sie. Sage mir, habt ihr den Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Sie bestätigt ihn noch einmal. Das ist richtig so. Das ist das Geld gewesen. So viel haben wir dafür gekriegt. Eigentlich ist eine Ehe dafür da, dass wir einander auferbauen, einander stärken. Das ist eine gute Sache eigentlich in einer Ehe. Und Gott hat mir eine gute Frau gegeben, die mich bestimmt schon so oft vor Tritten daneben wirklich bewahrt hat. Oft sind unsere Frauen viel sensibler als wir, gerade wenn es um Sünde geht. Das ist meine Erfahrung, die ich immer wieder mache, auch in Gesprächen mit Männern. Durch die Feinfühligkeit der Frau, und ich meine, wenn du in die Gemeinde hineinguckst, ne, also bei uns zu Hause ist Nach dem Frauentreff halt immer so ein Quotenzählen. Wie viele Männer waren denn bei euch da, beim Männertreff? Bei uns Frauen waren so und so viel da. Und ich muss leider zugeben, dass immer mehr Frauen beim Frühstück bei den Frauen ist, als Männer beim Männerfrühstück. Ach, vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass es mal anders wird. Aber ich merke auch, dass Frauen viel sensibler für den Heiligen Geist sind. Und auch viel sensibler in ihrem Leben mit Situationen umgehen. Und viel feinfühliger sind. Wir Männer sind Trampel. Und merken eigentlich erst, wenn wir in dem Mist drin sitzen und dein Auto stinkt, dass du mal wieder in die Hundescheiße getreten bist. Dass man dann sauber machen muss. Das ist dann oftmals schwer. Meine Frau sagt immer, sei vorsichtig, da vorne liegt ein Haufen. Wenn ich alleine gehe, sehe ich den meistens nicht. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir brauchen einander. Und hier ist eigentlich etwas geschaffen, was furchtbar ist. Wenn man eins wird in einem Ding, dann kann man zerstörend wirken. Es zerstört hier das Leben und die Ehe, das Leben von Ananias und Sapphira. Wir wissen nichts über ihre Ehe. Wir wissen auch gar nicht, ob sie wirklich gläubig gewesen sind. Gerade, ich meine, das habe ich vorhin gesagt, in vielen Erweckungsbewegungen kommen ja immer wieder so Mitläufer mit. Wir haben das ja auch manchmal hier, dass Leute hier in die Gemeinde kommen, sich wohlfühlen in der Gemeinschaft, aber sich eigentlich gar nicht so richtig bekehren. Sie einfach hier sind. Und wenn es dann eng wird, wenn man dann ein bisschen stärker rangeht, wenn man dann deutlicher wird, dann, so haben wir das eigentlich nicht gemeint. Also wenn das so eng ist, dann gehen wir lieber und dann ziehen wir mit Gesang in das nächste Restaurant, gehen in die nächste Gemeinde. Oder auch nicht. Gott lässt nicht mit sich spielen. Gott möchte, dass wir konkret und klar werden. Weil Gott möchte, dass unser Leben ein Segen wird und kein Unsegen wird. Das ist das Ziel Gottes. Dass wir für ihn in eine Ehre sind und dass unser Leben ein Segen wird. Ich finde dieses Bild im Hesekiel so toll. Dieser Fluss, der vom Thron Gottes geht. Ich kann dieses Bild, da kann ich mich richtig satt sehen. Ich kann diese Stellen immer und immer wieder lesen. Der Fluss vom Thron Gottes, der runterfließt und der alles Leben, was links und rechts passiert, wirklich neu erblühen lässt. Die Bäume, Wasser des Lebens, dieses Lied, Wasser des Lebens, fließt wie ein Strom vom Himmel her, von Gottes Thron. Und das ist das, was eigentlich in unserem Leben sein soll. Dieser Strom des Lebens soll aus unserem Leben hinausfließen und jeder, der davon berührt wird, soll geheilt werden. Das ist das, was die Apostel eigentlich erlebt haben hier. Das ist Apostelgeschichte. Sie gingen auf die Straße, sie haben die Kranken auf die Straße gelegt, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fällt. Der Strom des Lebens, der von unserem Körper ausgehen soll. Wir sind es, nicht Gott, wir sind es oft, die diesen Strom hindern. Nicht Gott ist es, sondern wir sind es. Sie sind eins geworden. Und das ist oftmals eine harte Sache, das ist auch ein Bollwerk, wenn du da plötzlich gegen zwei Menschen auch angehen musst. Und die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Und das müssen wir uns eigentlich auch klar werden, dass es uns was kostet. Mein Diabetologe sagt immer zu mir, Herr Gruni, mir ist das Bibelwurst egal, ob Sie 10 Kilo Schokolade futtern oder nicht. Die Tatsache ist, wenn Sie das tun, gebe ich Ihnen noch 2 Jahre. Dann haben Sie Probleme mit den Augen und der Niere und mit irgendwas anderes. Das ist Ihre Entscheidung. Ich meine, das ist Ihre Entscheidung, wie sie mit ihrem Leben umgehen. Und das ist unsere Entscheidung. Gott schenkt uns Sensibilität, aber es ist unsere Entscheidung, was wir tun. Es war die Entscheidung von Ananias und Sapphira, so zu handeln. Das war ganz einfach so. Es war auch die Entscheidung von Ahach, so zu handeln. Es war seine Entscheidung. Wir entscheiden, wie es weitergeht. Und das, was ich vorhin gesagt habe, der Teufel greift uns an. Ja, klar. Und manchmal auch sehr massiv. Aber der Teufel sündigt nicht für uns. Das sind wir, die das tun. Wir tun das mit unserem Mund, mit dem allen, was wir haben, mit unseren Händen, mit all dem, was wir haben. Wir sündigen, nicht der Teufel. Wir tun das. Wir sind die Ausführenden. Ich habe neulich mal ein Gespräch mitbekommen mit jemandem, was mich eigentlich auch berührt hat und ich auch sehr schade fand. Es ging um eine bestimmte Sache, die schiefgelaufen war und da hat mir jemand geredet und da hat die andere Person gesagt, es ist mein Charakter. Ich weiß, es ist meine Charakterschwäche. Dahinter kannst du dich nicht verstecken. Es ist nicht dein Charakter, es ist Sünde. Wir sind ja so voll mit denen, wenn du mal so Berichte liest über Gerichtsverhandlungen, fand ich mal ganz interessant, Da waren so ein paar Jungs verurteilt, weil sie irgendwas, na egal, jedenfalls eine Bank überfallen oder was sie da gemacht haben und dann, oder sogar mein Mann zu Tode gequält. Also jedenfalls habe ich dann den Artikel gelesen, dann wurde dann am Ende aufgeschrieben, wie schlimm ihre Vergangenheit war. Und dann habe ich gedacht, was soll das Ganze? Das denke ich immer wieder, wenn ich das will, was soll das Ganze? Gibt das das Recht, nur weil sie eine schlimme Vergangenheit, eine schlimme Kindheit haben, etwas zu tun, was verboten ist? Man denke ich, gibt den Leuten das Bundesverdienstkreuz, ja toll, was sie gemacht haben. Ist das eine Entschuldigung? Kann ich einfach etwas tun, nur weil ich mein Charakter so ist? Bin ich nicht als Christ immer wieder eigentlich in der Situation, meinen Charakter Gott hinzulegen, zu sagen, verändern du mir? Schenke du mir einen neuen Charakter? Ich möchte den Charakter Christi haben, die Gesinnung Christi haben. Das ist mein Bestreben. Ich kann mich nicht darauf zurückziehen, zu sagen, mein Charakter ist so. Also Leute, wenn ich meinen Charakter ausleben würde, hier in der Gemeinde, dann gute Nacht für euch. Ich habe einige Sachen, die da noch in meinem Kopf manchmal drin sind. Das geht nicht. Entweder unterstelle ich mich der Autorität Gottes, dann lasse ich Gott auch in mein Leben hineinwirken, oder ich lebe, wie ich will. Gott nur nach meinem Maßstab. Den Leuten im Kaffeepott sage ich immer, hier sind wir die Herren. Und hier habt ihr euch nach uns zu richten. Ihr seid Gäste. Das muss klar sein. Und bei Gott ist es so. Gott ist der Herr. Ich habe gesagt, irgendwann komm in mein Leben, verändere mein Leben. Ich will dir gehören, ich will dir nachfolgen. Und manchmal drehe ich das dann eben auch und folge mir nach. Das ist immer schwierig, aber es klappt dann doch und ich muss dann hinterher eingestehen, es ist schiefgegangen. Gott möchte in unser Leben hinein und möchte unser Leben verändern und er möchte uns etwas Neues geben. Wir möchten auch immer so gerne, dass Gott uns segnet. Das ist auch immer ganz wichtig. Und auch dieses Bekennen ist eine ganz wichtige Sache hier drin. Wie werde ich frei von der Sünde, indem ich bekenne? Wenn ich bekenne vor Gott und den Menschen, dann ist er gerecht. Und dann schenkt er mir Erneuerung. Es gibt noch eine Geschichte, die man dazu lesen kann, und das ist im 1. Samuel, Kapitel 15. Da geht es darum, dass der König Saul mal wieder ganz deftig daneben getreten hat. Der hat ja auch immer wieder gerne seine Sachen gemacht und ist dann losgezogen und hat dann seine Sachen auch getan. Hier war es dann mal wieder so, dass er einen Sieg errungen hat gegen die Philister oder gegen wieder andere Leute, die er gekämpft hat. Und dann hat er dann hat er einfach angefangen, ein Opfer zu bringen, obwohl es ihm ja eigentlich gar nicht zusteht, war ja kein Priester. Und und dann kam Samuel, wie immer, und musste dann ihn im Endeffekt dann korrigieren und ihm sagen, dass das nicht so geht. Und dann kommt er und er bekennt auch. Aber was sagt er dann? In Kapitel 16, 15, Vers 30 sagt er, er aber sprach, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Nun aber ehre mich. Ich habe gesündigt. Falsch gemacht. Ne? Das steht jetzt auf einem anderen Blatt, diese Sünde. Ne? Aber erstmal ehre mich. Ehre mich vor den Ältesten, vor dem Volk. Sag, wie gut ich bin. Das kann Gott doch gar nicht tun. Es ist schwierig. Nebukadnezar musste gedemütigt werden und Gott hat ihn so gedemütigt, bis er angefangen hat, Gott anzubeten. Und das ist manchmal ein harter Weg. Aber den muss Gott manchmal mit uns gehen. Es geht nicht um meine Ehre. Es geht nicht darum, dass ich geehrt werde für die Taten, die ich gemacht habe. Und ich meine, wir haben doch ein wunderbares Beispiel im Moment. Ich meine, guckt euch mal, machst das Fernseher an und siehst den Papst. Heute bin ich, einige von uns sind vorbeigekommen, haben die Bildzeitung gesehen. Es gibt jetzt sogar Wunder, die man ihm zuschreibt. Und es dauert nicht lange, da wird er jetzt heilig gesprochen oder so. Ne? Dieser Mann wird geehrt für was? Für was wird dieser Mann geehrt? Er war ein Mensch, genauso wie du und ich auch, für nichts anderes. Für das, was er eigentlich sowieso tun müsste? Es ist echt für mich immer wieder so ein Problem, das zu sehen. Es ist doch normal, dass er Gutes tut. Das ist seine Berufung. Wenn er das wirklich nehmen würde, was die Bibel sagt, von ihm verlangt, wenn er Christ ist, dann ist das ein normales Handeln. Das ist nichts Besonderes. Und wir sollen keine Ehre von den Menschen bekommen. Das ist das ist ein Nebenprodukt. Wenn Leute dir auf die Schulter kommen, toll. Aber die größte Ehre wünsche ich mir von Jesus. Wenn ich irgendwann in die Ewigkeit komme und ich mein Leben sehe und Gott sagt zu mir, du guter Knecht. Oder das, was Gott, was sagt denn Gott, als der Teufel auftaucht vor dem Thron Gottes von Hiob? Er sagt, Gott sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du ihn gesehen? Ich freue mich, guck mal, wie der lebt. Ich freue mich über diesen Mann. Hast du ihn gesehen? Mein Hiob, das ist mein Freund. Das ist das, was ich möchte, was Gott über mich sagt. Das ist das, was ich möchte, wie Gott so mir gegenüber handeln soll. Und ich brauche nicht in der letzten Reihe zu sagen, hier Jesus, hast du mich gesehen? Hier bin ich. Hallo, guten Tag. Er sieht dich. Und er hat dich so lieb. Und er befreit dich. Und er gibt dir ein neues Leben. Und das sind keine Sprüche, das sind Tatsachen, das sind Erfahrungswerte. Wisst ihr, als ich damals bekannt habe, das war eine ganz schön harte Sache. Das war wirklich hart für mich. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel geweint wie in der Zeit. Nicht aus Zorn oder Wut, über mich selber. Und nicht, weil ich mein Herz verletzt habe. Es tat mir leid Gott gegenüber, was ich getan habe. Das hat mir weh getan. Dass ich Gott eigentlich ins Gesicht geschlagen habe. Nicht, dass ich Gott betrogen habe. Klar, die Menschen auch. Aber in erster Linie habe ich in meiner stillen Zeit, ich habe geweint, manchmal Stunden, weil ich Gott betrogen habe. Nicht die Menschen. Gott, der mir so viel gegeben hat. Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat. Manchmal denke ich manchmal so Sprüche, nein, es ist eine Tatsache. Und das soll mich bewegen. Sünde soll so abstoßend für mich sein, dass ich sie nicht tun möchte. Und wenn ich sie tue, dann muss es mich so ekeln, dass ich vor Gott zerbreche und sage, es tut mir leid, Vater im Himmel. Es tut mir vom ganzen Herzen leid. Dann kommt Gott und dann bewegt er unsere Herzen und dann schenkt er Erneuerung. Und dann bringt er uns eigentlich wieder dahin, wo wir sein sollen. Das ist ein harter Weg, aber Gott möchte ihn mit uns gehen. Und ich glaube, dass Ananias und Sapphira, wenn sie als eingestanden hätten, zu kommen wäre, Gott hätte ihnen vergeben. Ich glaube, dass der Typ in Josua, dass Gott ihn auch vergeben hätte. Wir haben einen gnädigen Gott. Wir hätten alle Gericht verdient, aber wir haben einen gnädigen Gott. Und deshalb können wir leben vor ihm. Deshalb können wir in Vergebung leben. Deshalb können wir vorangehen. Deshalb können wir die Dinge tun, die wir tun. Und er wird uns segnen, wenn wir diese Verbindung zu ihm behalten. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du uns hilfst dabei, wirklich ein Leben in deiner Gegenwart zu leben, was dir Ehre bringt, Jesus. Hilf du uns dabei. Und du siehst, dass wir in so vielen Fällen versagen, Jesus. Und auch wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir so viele Versager. Auch Petrus, auch Paulus, die Apostel, waren auch Versager. Aber du hast sie gesegnet, weil ihr Herz nach dir ausgerichtet war. Und hilf du uns, dass wir unser Herz immer wieder nach dir ausrichten, dass wir dir erlauben, in unsere Herzen wirklich hineinzukommen. Und das wirklich zu tun, was du tun möchtest, Herr. Hilf du uns, dass wir uns wirklich als Ton auf die Scheibe legen können und es dulden, dass du aus uns machst, das, was du machen möchtest, Herr. Preise dich dafür und danke dir einfach, dass du uns segnest, Jesus. Amen.